so schnell, dass ich vergessen habe, das Mikro einzuschalten. Schön, euch alle zu sehen. Danke, Julia, für die schönen Worte heute. Richtig nice, oder? Also ich fühle mich mega inspiriert. Schön, euch alle zu sehen. Die ersten zwei Schulwochen sind geschafft. Sehr schön. Hey, ich bete noch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Oder das sagen doch die Österreicher gerne. Schauen wir mal, dann sehen wir. Genau. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und dass du genau weißt, wo es heute hingeht. Dass du genau weißt, wo jede Person, die hier im Raum ist und die am Livestream jetzt dabei ist oder die das nachhören wird, dass du genau weißt, wo jede Person steht, dass du genau weißt, wo jeder Jugendliche steht, jedes Kind steht, dass du einfach wirken möchtest, etwas tun möchtest heute und wir wollen uns einfach aufmachen für dich, für dein Reden, für dein Wirken. Amen. Ich habe mir neulich die Frage gestellt, was eigentlich passieren würde, wenn ich jeden Gottesdienst so hier wäre wie am Extreme Camp in jeder Abendsession. Also dann wäre es ungefähr 10-mal so laut. Also ich wäre 10-mal so laut, oder? Also ich habe am Extreme immer so ein bisschen eine andere Lautstärke. Bin ja prinzipiell nicht so leise, aber am Extreme doch mehr. Und ich hab mich ein bisschen überführt gefühlt. Ich empfinde, Gott überführt mich in letzter Zeit recht häufig. Und das ist gut. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jeden Gottesdienst so hier wäre, wie am Extreme Camp, dann würde ich immer warten, dass einfach voll die krassen Orgendinge passieren. Weil einfach, wenn man eine hohe Erwartung hat, passiert automatisch mehr. Das ist so. Weil dann kribbelt es, dann tut sich was. Dann denkt man sich, ja, wie kann sich Gott diese Chance entgehen lassen, wenn man ihm diese Zeit zur Verfügung stellt. So, ich hoffe, wenn du heute hier bist oder vielleicht nächsten Samstag oder in 2 Wochen, dass du mit einer Erwartung hier bist. Nicht nur, wenn wir bei der Bold-Konferenz sind oder bei der Leadership-Konferenz oder am Extreme Camp oder Kids Camp, sondern Woche für Woche, weil Gott möchte nicht nur an diesen super aufregenden Tagen was tun, sondern auch in unserer Routine, in unserem Woche für Woche Gottesdienst. Und ich habe Erwartung heute, dass einfach Gott zu dir spricht, dass er etwas wirken wird heute in dir, dass er etwas bewegt, dass er dein Herz bewegt, dass er dir was zeigt, weil er ist einfach so. Und manchmal müssen wir nur unsere Lupe auspacken und vielleicht näher hinschauen und das wünsche ich dir heute, dass du hier bist mit einer Erwartung. Mit einer Erwartung. Wer von euch ist schon mal in Sizilien Auto gefahren? Nein, Diego, du bist mitgefahren. Okay. Du durftest Auto fahren auf Sizilien? Okay, gut. Doris? Na gut, dein Papa ist Fahrschullehrer. Das ist vielleicht dann was anderes. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren auf Sizilien und ich fahre jetzt echt nicht oft Auto. Und warum auch immer bin ich aus Palermo rausgefahren. Also das ist, also da hatte ich noch ein anderes Level an Mut. Vielleicht sollte ich mir das wieder zulegen, ja. Und dann sind wir so weiter an der Küste und ich war mit 2 Freundinnen unterwegs und es war so, dass ich war die Einzige, die eine Kreditkarte hatte und somit war das Auto, lief auf mich, ja. Und ich habe Vollkasko und alles drum und dran, weil Sizilien und klar, in Italien geht das ja gar nicht anders. Und ich war schon immer leicht nervös, weil entweder musste ich fahren oder eben eine der Freundinnen. Und wir waren auf dieser Straße, die immer enger wurde. Die wurde immer enger und es war klar, irgendwann müssen wir da so rechts abbiegen. Und es war nicht klar, wie wir da rauskommen und diese Kurve kriegen können. Und man sitzt im Auto und denkt sich, einfach nur Augen zu und durch und hoffentlich ist es nicht zu laut. Und hoffentlich ist der Schaden nicht so groß, weil irgendwie rückwärts ging es auch nicht. Und So, wir sind, wir haben die Kurve gekriegt. Es war ein Kratzer im Auto. Zum Glück hatte ich eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen. Und irgendwie habe ich an dieses Bild denken müssen in der Vorbereitung für die Predigt heute. Weil manchmal ist es in unserem Leben ein bisschen ähnlich, dass es so wirkt, als würde es immer enger werden. Als wird der Weg immer schmaler werden. Als wird da die Barriere kommen. Als wird da etwas nicht mehr weitergehen. Als würde man wo anstehen. Und das kann vielleicht eine kleine, mittlere oder eine größere Krise in deinem Leben sein. Und ja, manchmal schürfen wir das Gold aus den Krisen, das kennen wir, oder? Aber manchmal stehen wir trotzdem an in unserem Leben. Und dann können wir Augen zu und hoffentlich kracht es nicht zu viel. Oder wir denken uns, ah, ich stopp einfach und ich bleib da und es geht nicht weiter. Oder, ja, und ich habe mir gedacht, auch in unserem Glaubensleben mit Jesus ist es oft so, dass wir anstehen. Auch in unserem Glaubensleben ist es nicht immer nur von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Manchmal haben wir das Gefühl, wir haben Gott gehört, aber es passiert nichts. Oder wir haben das Gefühl, man spürt Gott gerade nicht. Oder die Gebete funktionieren nicht mehr. Oder wir merken, wir hatten Bewältigungsstrategien, aber die gehen nicht mehr auf. Oder es tun sich Umstände in unserem Leben auf, die wir nicht verstehen können, die wir nicht einordnen können und wir stehen an. Es gibt Mystiker, die das sogar nennen, die dunkle Nacht der Seele. Da gibt es so, die das so benennen. Manche, die das ein bisschen abschwächen, die nennen das die Mauer. Zum Beispiel Peter Scazzaro schreibt davon oder auch John Mark Comer. Und man kommt einfach manchmal an Punkt in seinem Leben, wo Dinge nicht mehr funktionieren. Äußerlich, innerlich, es geht irgendwie nicht weiter, der Weg wird eng, man weiß nicht, ob man die nächste Kurve kriegt und ob man das irgendwie unbeschadet schafft. Und da möchte ich heute hineinschauen. Weil nämlich Gott ist ein Gott, der selbst mitten da, wo es keinen Weg gibt, dort ist. Selbst im finsteren Tal weiß ich, dass du bei mir bist. Und mir ist bewusst, dass heute nicht jeder hier sitzt und sich wie die dunkle Nacht der Seele fühlt. Und das ist gut so. Zum Glück. Aber ich glaube, viele von uns können identifizieren, dass wir hier und da im Leben anstehen und nicht weiter wissen. Dass wir hier und da das Gefühl haben, ich weiß gerade nicht weiter. Ich weiß vielleicht auch in meiner Ehe nicht weiter, ich weiß in der Kindererziehung nicht weiter, ich weiß, ich erlebe Gott, aber dann manchmal wieder nicht, ich bin überrollt von meinen Gefühlen und man steht manchmal einfach an. Und ich möchte, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich sagen, es ist völlig normal. Rechnen wir damit. Es wäre falsch, nicht damit zu rechnen. Dass du nie im Leben wo anstehen wirst. Jesus nachzufolgen ist ein Weg, der nicht immer nur super, geradeaus, eben easy ist. Das ist ein Weg, der Abbiegungen hat, wo manchmal Steine sind, der manchmal hügelig ist und wo manchmal auch Täler sind. Und jetzt könnte man sich fragen, warum lässt denn Gott diese Täler zu? Kann das nicht immer einfach schön machen? Wäre das nicht ideal, wenn es einfach immer leicht wäre? Aber die Sache ist, wenn es immer leicht wäre, würden wir uns nie verändern. Und das sage ich zu mir und ich habe viele Täler in meinem Leben gehabt und habe sie immer noch. Und das ist schmerzhaft, aber diese Täler oder da, wo man ansteht oder diese Mauer oder wenn es ganz schlimm ist, die dunkle Nacht der Seele, das ist der Ort, wo wir uns verändern, wo wir tiefer gehen mit Gott. Das ist das Potenzial im Tal. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Und es gibt... Und jetzt ist, ich glaube, es ist die Schwierigkeit, die entweder wir stecken fest, weil manchmal können wir auch nicht zurück. Und jetzt ist aber die Frage, wie wir da weiterkommen. Und ich glaube, es gibt nur einen Weg und das ist der Weg durch. Und darum geht es heute. Das ist der Weg durch die Schwierigkeit, das ist der Weg durch eine Krise, das ist der Weg durch ein Problem, das ist der Weg durch schwierige Umstände. Und wir schauen in ein Buch, das genau diesen Auszug von einem Ort zum nächsten beschreibt. Und das ist das Buch Exodus, 2. Mose im Alten Testament. Die Israeliten sind seit über 400 Jahren in Sklaverei. Die haben vergessen, wer Gott ist, aber Gott hat sie nicht vergessen. Und Yahweh begegnet, so nennt sich Gott im Alten Testament. Er nennt sich, gibt sich selbst diesen Namen Mose. Er begegnet ihnen im Busch und er sagt, hey, ich bin der, der immer war und der immer sein wird. Und ich habe euch nicht vergessen und jetzt tun wir was. Und er beruft Mose und auch den Aaron, der hilft dem Mose, weil Mose sagt, er kann nicht so gut reden. Also gibt er ihm den Aaron, finde ich auch super. Und das Volk, und eben Mose soll das Volk herausführen und super Plan, aber es gibt jemanden, der was dagegen hat und das ist der Pharao. Weil der kann ja nicht seine ganzen Arbeitskräfte verlieren, das wäre irgendwie blöd. Wir sollen dann hackeln. Und Gott interveniert und versucht mit 10 Plagen den Pharao zu überreden, das Volk ziehen zu lassen. Und mit der 10. Plage funktioniert es. Und in der Nacht jagt der Pharao die Israeliten fort. Die 10. Plage, jeder Erstgeborene wird sterben. Und die Israeliten, da stirbt niemand, weil Gott ihnen das Passafest gibt und das sozusagen das erste Lamm wird geschlachtet. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, bleibt dran, schleift es mir nicht ein. Und das Erstgeborene, also ein gutes, reines Lamm wird geschlachtet und das Blut wird mit Isop an die Türen gestrichen und dort geht der Zorn Gottes sozusagen vorbei und bringt nicht den Tod. Und wenn wir jetzt ganz kurz ins Neue Testament gehen, warum Jesus das Opferlamm bezeichnet wird, ist, weil er der Erstgeborene, der erste Sohn, der einzige Sohn Gottes hingegeben wird. Und was finden wir dort wieder? Auch den Isop, wo die Soldaten ihn am Kreuz damit zu trinken geben. Und deswegen wird das Passafest, jetzt wird es nochmal theologischer, Jesus feiert das Abendmahl beim Passafest. So, deswegen ist dieses Bild vom Auszug aus Ägypten auch etwas, was man bezeichnen kann als ein Muster, das immer wiederkehrt. Das Volk hat Probleme, das steht woanders, das kommt nicht weiter und Gott greift ein. Und Gott greift ein und befreit es. Und er befreit es mit Hilfe von Mose im Alten Testament und man spricht vom neuen Exodus im Neuen Testament, wo Jesus hingegeben wird, um diese Befreiung nicht nur fürs Volk Israel zu erlangen, sondern für uns alle. So, das passiert in dieser Nacht. Kurz und bündig erklärt, du darfst es lesen, 2. Mose 1 bis 12, 13. Und in der Nacht jagt der Pharao die Israeliten fort. Und so zieht Mose mit den vielen, vielen Leuten und Tieren und Besitztümern und den Knochen von Josef, nicht vergessen, das haben wir dieses Jahr schon mal gehört bei der Esther, mit den Knochen von Josef aus Ägypten. Sie erleben, Gott hat sie gerettet. Gott hat eingegriffen. Sie sind endlich frei. Sie sind nicht mehr länger Sklaven. Die Ketten sind gelöst. Wuhu, der Weg ist frei. Wir sind unterwegs ins weiße Land. Auf geht's. Yeah, yeah, yeah. Und den ersten Punkt, den ich uns festhalten möchte heute ist, wenn wir diese Mauern im Leben haben, wenn wir Krisen haben, wenn wir das Gefühl haben, es geht gerade nicht weiter, was immer auch deine Situation ist und wo es für dich so ist, Gott ist mit dir. Und das ist so simpel, so oft gehört, aber es ist so essentiell. Gott führt das Volk heraus. Und Gott führt dich. Gott führt dich. Er lenkt die Wege, wie das Volk hinauszieht. Er beschließt, du kannst das lesen im 2. Mose Kapitel 13, er beschließt, wo sie wie lagern, wie ihre Route ist. Er beschließt, dass sie nicht den einen Weg gehen, wo Festungen sind und sie sofort irgendwelche Kriege sind. Er lässt sie bewusst zu diesem Schilfmeer ziehen. Und er macht das aber auch bewusst, weil er was vom Pharao will. Und das ist echt tricky. Gott und Pharao haben da eine besondere Beziehung im 2. Mose. Weil da verhärten sich ständig die Herzen gegenseitig. Also einmal der Pharao, dann steht wieder Gott, verhärtet das Herz des Pharaos. Und man denkt sich, warum macht Gott das absichtlich? Aber Gott macht das absichtlich, weil er möchte, dass die Ägypter erkennen, wer er ist. Und er führt die Israeliten so, dass nicht nur das Volk Israel in Freiheit kommt, er führt das auch so, um sich selbst zu verherrlichen. Was bedeutet verherrlichen? Er will zeigen, wer ist und wie er ist. Er will zeigen, wie seine Natur ist. Und das ist das Spannende auch in unserem Leben, wenn wir anstehen, wenn wir Mauern haben, wenn wir vor Krisen stehen, dann möchte Gott nicht nur, dass du da herauskommst, dass du von A nach B kommst. Er möchte sich durch dich anderen zeigen. Es geht um dich, aber nicht nur. Nicht nur. Gott möchte sich durch dich anderen zeigen. Dein Leben soll Gott verherrlichen. Es war immer der Plan, dass das Volk Gottes ein Vorbild ist für die umliegenden Völker und sie sich am Volk Gottes orientieren. Wir als Gemeinde sind Vorbild für unsere Gesellschaft und idealerweise orientiert sich die Gesellschaft an uns und wie wir leben und wie wir tun. So, vielleicht sollten wir manche Facebook-Kommentare nicht schreiben, weil sie sind nicht so vorbildlich. Nur mal so nebenbei erwähnt. Vielleicht sollten wir weise Worte wählen, wie wir miteinander tun. Wir sind Vorbilder. Wir sollen auf was hinzeigen. Wir sollen auf eine Art und Weise leben, die auf ihn zeigt. Die zeigt, wie Gott ist und wer Gott ist. Und bei all dem ist Gott sowas von in Kontrolle, weil Gott lenkt jeden Schritt vom Volk Israel. Und er ist dort mit seiner Gegenwart in Form der Wolkensäule am Tag und der Feuersäule in der Nacht. Und die hatten nicht mal den Heiligen Geist in sich. Also wir sind die Privilegierten, nicht die. Falls du jemals gedacht hast, boah, ich will auch so krasse Dinge sehen, da hatte nicht jeder den Heiligen Geist, weil Mose war der Vermittler des ganzen Volkes. Sie hatten Gottes Gegenwart nur an einem bestimmten Ort, aber nicht in jedem Gläubigen, in jeder Gläubigen. Was für ein Vorrecht haben wir? Wir haben den Heiligen Geist, den Parakletos, den Helfer, den Begleiter, der immer mit uns ist, der genauso Wolkensäule und Feuersäule für uns in unserem Leben ist. So, Gott ist mit dir, Gott ist in Kontrolle, ob du es spürst oder nicht. Und ich denke ganz oft, wenn wir wo anstehen und uns denken, boah, hört Gott mich oder greift er ein oder was ist da los? Das Gefährlichste und das Blödeste, was du tun kannst, ist Rückzug. Und ich sehe und beobachte das ganz oft. Gerade wenn Menschen Glaubensfragen haben, zweifeln an Gott, ist Rückzug. Ich gehe nicht mehr in die Life Group, ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst. Ich habe es gerade schwierig im Leben, ich vermeide das alles. Das ist das Blödeste, was du tun kannst. Wenn ich eine pastorale Sache weitergeben darf, wenn es nur eine wäre, die ich jemals sagen darf, dann zieh dich nicht zurück. Zieh dich nicht zurück. Unabhängig, wie gut oder wie schlecht es dir geht, zieh dich nicht zurück. Gott möchte dich nah haben, er möchte dich nah bei sich haben, er möchte dich nah in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben. Rückzug ist das, und ich sage den Namen nicht oft, aber es ist da, wo der Teufel dich haben will. Aber da beginnst du dich zu verstecken, da beginnst du dann nur mehr ganz wenig zu sehen, du bist immer nur mit dir selbst beschäftigt. Das wird dir, auch wenn das Leben noch so schwer ist, es wird dich nicht weiterbringen. Falls du irgendwann mal über dieses Zwischenspiel von Pharao und Gott und erhärtetes Herz reden möchtest, komm zu mir, dafür ist meine Predigtzeit heute zu kurz. So, wo bin ich? So, Gott führt die Israeliten, er kennt jeden Weg, er ist mit ihnen, er ist in Kontrolle. Die Israeliten ziehen mit erhobenen Hand, mit erhobenen Arm raus, sie sind voller Jubeln, aber der Pharao ist hinter ihnen her, weil er merkt, das war eine absolut schlechte Idee, die gehen zu lassen. So, er schickt seine ganze Armee, 600 Streitwagen, rollen hinter den Israeliten daher. Und dann lesen wir Folgendes. 2. Mose 14, Vers 10. Als die Israeliten sahen, dass der Pharao mit seinem Heer heranzog und sie von hinten einschloss, bekamen sie große Angst. Sie schrien zum Herrn um Hilfe. Als die Israeliten sahen. Absolut verständlich, oder? Wer wird sich nicht anmachen? Absolut verständlich. Andererseits haben sie gerade 10 Plagen gesehen. Nur so nebenbei. Also die haben gesehen, von Heuschrecken über Blut, über crazy, crazy Sachen. Sie haben gesehen, Gott hat sie gerettet. Sie sind in Freiheit. Sie haben es überlebt. Und sie haben es irgendwie schon wieder vergessen. So ein bisschen. Und wir haben im Sommer darüber gesprochen, wie kraftvoll Erinnerung ist. Und ich habe wieder daran denken müssen. Ich verstehe schon, dass man Angst hat, wenn da 600 Wagen auf einen zurollen. Aber sie haben trotzdem in dem Moment vergessen, was Gott gerade vorher alles getan hat. Und sie haben nicht auf das geschaut, was Gott bewirkt hat und getan hat. Sie haben auf das Problem geschaut. Und uns passiert es allen zu 99%, dass wir unseren Fokus auf unser Problem legen, oder? Auf die Krise legen, auf das, wo wir anstehen, auf das, was nicht funktioniert. Dahin schauen wir. Und das tun sie auch. Und das erzeugt die Angst. Und Angst ist nicht mal irgendwie ist das ja voll normal, dass man die Angst hat. Aber wir müssen uns immer wieder entscheiden, welche Perspektive wähle ich und worauf hin, wohin schaue ich? Lasse ich jetzt die Angst gewinnen? Halte ich meinen Blick aufs Problem? Halte ich meinen Blick auf das Unüberwindbare? Vor mir das Meer, hinter mir die Ägypter? Viele von uns haben in Wien schon mal Wohnung gesucht, oder? Und mir ging es so in meinen 15 Jahren Wien, ich bin zum Glück nicht so oft umgezogen, aber ich war jedes Mal kurz vor, ich werde wohnungslos, ich lande auf der Straße, es wird nie wieder was geben und ich kann es mir nicht leisten. Und dann bin ich, habe ich selbst gedacht, hör auf. Gott hat dich da versorgt, Gott hat dich hier versorgt und wir müssen in Gedächtnis rufen, was Gott getan hat, um unseren Blick wieder darauf zu lenken, was er auch jetzt tun wird und irgendwo uns hindurchbringen wird. Und das ist ein simples Beispiel, aber ich weiß, manche hier sind auf Wohnungssuche Und manche von uns, die Familie Dritzer hatte Glück nach vielen, vielen Jahren. Die sind angestanden, die wussten nie, ob sie endlich mal das bekommen, was sie gerne hätten. Und sie haben es gekriegt diesen Sommer. Ist das nicht cool? Yes! Wir freuen uns für sie. Hey, wir müssen unseren Blick auf Gott zuwenden. Auf seine Treue, auf wer er ist. Auf wo er schon eingegriffen hat. Und vielleicht bist du mit Jesus noch gar nicht so lange unterwegs, aber irgendwo, irgendwas hat er in deinem Leben getan, halt es fest, erinnere dich daran. Wo auch immer du gerade anstehst, das ist nicht der Endpunkt. Es ist nicht der Endpunkt. Hebräer 12, 1 bis 2. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Diese große Schar von Zeugen sind Glaubenshelden, die der Schreiber dieses Briefes vorher im Kapitel 11 auflistet. Und deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Jesus, manche Übersetzungen nennen es auch den Anfänger und Vollender des Glaubens, er, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, auf wen schauen wir? Auf wen schauen wir? So, die Israeliten haben Angst. Sie schreien zu Gott. Und dann in Kapitel 11 lesen wir weiter. Zugleich überhäuften sie Mose mit Vorwürfen. Das ist jetzt das erste Mal von ganz vielen Malen, wo das Volk jammert. Sie jammern viel, sie jammern häufig. Und das ist das erste Mal, wo wir das lesen. Du hast uns bloß hierher geschleppt, damit wir in der Wüste sterben. Es gab wohl nicht genügend Gräber in Ägypten. Was hast du uns damit angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir dort nicht gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Übrigens ist das nirgends aufgezeichnet. Es ist immer noch besser, ihr Sklave zu sein, als hier in der Wüste zu sterben. Sie lassen es so richtig raus. Und ich hab über nachgedacht, Angst verzerrt unsere Wahrnehmung. Angst verzerrt unsere Realität, wie es wirklich ist. In ein paar Kapiteln später lesen wir, da jammern sie wieder und sind der Meinung, sie hätten in Ägypten Berge an Fleisch zu essen bekommen. Ja klar, die Sklaven haben Berge an Fleisch zu essen bekommen. Also die Wahrnehmung ist schon nicht ganz klar. Deswegen ist es so wichtig, welche Perspektive wir wählen. Und sie jammern und sie beschweren sich, sie machen sich so richtig Luft, sie suchen an Schuldigen und sie sind so voller Nostalgie über das wunderbare Ägypten, da war es so schön. Könnten wir doch nur wieder Sklaven sein, es war so toll. Verrückt, oder? Aber wir machen manchmal komplett dasselbe. Vielleicht nicht Sklaven in dem Sinne Arbeitssklaven, aber auch für uns ist es oft so leichter, in alten Dingen sitzen zu bleiben, einfach nur, weil wir sie kennen und wir Angst vor dem Unbekannten und vor der anderen Seite haben. Und wir gehen Dinge nicht an, wir machen es nicht, weil das Bekannte leichter ist als dieses Neue. Aber da liegt auch eine Gefahr darin. Und ich habe auch dran denken müssen, dass Freiheit mehrere Schichten hat. Sie wurden in dieser Nacht befreit. Sie waren frei. Sie waren raus aus Ägypten. Aber Ägypten war nicht raus aus ihnen. Und wir, wenn wir auf Jesus schauen und mit Jesus unterwegs sind, wir haben ein neues Leben, aber unser altes Leben ist nicht immer ganz so vorbei. Auch wenn wir uns taufen lassen, unser altes Leben ist noch nicht ganz vorbei. Obwohl die Bibel sagt, wir haben ein neues Leben bekommen, aber das sind doch noch alte Anteile. Das nennt man Heiligung in der Bibel, diesen Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Und Ägypten war noch in ihnen drinnen. So Freiheit hat mehrere Schichten, sei dir dessen bewusst. Und Gott möchte aber immer die nächste Schicht Freiheit, dass du sie erlangst. Er möchte immer, dass du noch ein Stück freier wirst. Freier meine ich, dass du mit seiner Hilfe entscheiden kannst, was und wie du Dinge tust. Und in unserer Zeit würden die meisten sagen, die größte Freiheit ist, wenn ich bestimme. Also Freiheit heißt, ich sage, wo es lang geht. Ich bin mir selbst am nächsten. Ich bestimme. Ich mir selbst. Und Jesus nachzufolgen ist ziemlich gegenkulturell, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Weil das bedeutet, dass nicht immer ich selbst mir, meiner entscheide, sondern es gibt einen Orientierungspunkt in meinem Leben, der Jesus ist. Und Freiheit heißt nicht immer, ich mache das, worauf ich jetzt gerade Lust habe, sondern ich orientiere mich an etwas. Und darf ich sagen, ich glaube, dass du, wenn du denkst, du entscheidest, weil du bist so frei und du selbst, das ist eine Illusion. Es ist eine Illusion deswegen, weil wir allen etwas oder wem folgen. Wir alle werden von etwas oder wem beeinflusst. Ich brauche ja nur mit einer Freundin reden. Ich überlege einen Wellnessurlaub in Südtirol. 2 Stunden später. Weil welche Vorschläge kriege ich denn auf Instagram plötzlich? Wellnesshotels in Südtirol. Dann denke ich mir, cool, ich sollte wirklich in ein Wellnesshotel fahren. Weil da schlägt mir ja mein Handy vor. Und schon bin ich am Wellnesswochenende. Das ist jetzt wirklich so sehr simpel, das ist mir bewusst. Aber danach, da gibt es absolut keinen. Aber das ist auch keine Schleichwerbung für Südtirol. Aber die Sache ist die, wir alle werden beeinflusst. Zu glauben, wir sind alles unabhängig und wir treffen unabhängig unsere Entscheidungen, ist eine Illusion. Es kann natürlich sein, dass du sie unabhängig von Gott triffst, absolut, aber nicht unabhängig von irgendwem oder irgendwas anderem. So, und was Mose jetzt zu diesem Volk sagt, ist wirklich Weisheit vor. Er sagt in Vers 13, habt keine Angst, bleibt standhaft, weicht nicht zurück, sich nicht vereinnehmen lassen. Bleibt standhaft und ihr werdet sehen, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet diese Ägypter hier nie wieder zu Gesicht bekommen. Der Herr wird für euch kämpfen, wartet nur in Ruhe ab. Und wenn du jetzt denkst, wartet nur in Ruhe ab, ist ein Hinweis auf meditatives, kontemplatives Gebet, muss ich dich enttäuschen, weil das nett formulierte wartet nur in Ruhe ab, meint so viel, seid endlich leise. Hört auf zu jammern. Hört auf, euch zu beschweren. Ja, also es hat nichts mit einem netten Schweigeretreat zu tun, sondern das heißt, hör auf zu jammern. Ja, aber ich finde das, was Mose hier sagt, ist wirklich Weisheit pur. Nicht nur, dass Gott in Kontrolle ist von deiner Situation und er deine Wege lenkt, dass er seine Gegenwart mit dir ist, dass er sich zeigen will, auch durch deine Mauern und schwierigen Täler und Probleme und Krisen. Du darfst standhaft sein, nicht zurückweichen. Du darfst modern würde man sagen, du darfst Leadership ausüben über dein Leben. Und vielleicht ist das auch für manche von euch, wenn du einen Dienst hier leitest in der Church. Und vielleicht stehst du da auch manchmal an. Oder vielleicht in einer anderen Lebenssituation. Hey, wir haben keine Angst, wir bleiben standhaft. Und wir werden sehen, wie Gott eingreift. In dem Fall war es, wie Gott retten wird. Und das gilt auch für uns als Church, wenn es nicht immer so einfach ist. Wir bleiben standhaft. Und wir werden sehen, wie Gott eingreift. Und wir hören auf zu jammern. Wir werden sehen, wie Gott kämpft. Wir werden sehen, wie Gott kämpft. Und jetzt ist aber spannend, weil das wirkt so, wenn man das so liest. Ich tue einfach nichts und ich warte, dass Gott tut. Er kämpft, oder? Sagt Mose. Was sagt Gott zu Mose? Einen Vers später, Vers 15. Warum schreist du zu mir um Hilfe? Er macht Mose fürs Volk verantwortlich, weil er der Leiter ist und der Vermittler ist. Befiehl den Israeliten aufzubrechen. Halte deinen Stab hoch und streck deine Hand über das Schilfmeer, dann wird das Wasser sich teilen und die Israeliten können trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Gott gibt klare Anweisungen an Mose. Setzt euch in Bewegung. Geht, zieht los, auf geht's. Aufbruch. Wie passt das zusammen mit Gott wird für euch kämpfen? Ich glaube, es gibt Dinge, da kann nur Gott kämpfen für uns und wir müssen es nicht tun. Aber es gibt Dinge, da müssen wir uns in Bewegung setzen. Gott möchte den Israeliten einen Weg bahnen durch dieses Hindernis, durch dieses Meer hindurch. Aber sie müssen diesen Weg gehen. Und ich glaube, dass es oft auch in unseren Tälern, bei den Dingen ist, wo wir anstehen, bei den kleinen, großen, mittleren Krisen, manches kann nur Gott tun und Gott in Bewegung setzen. Aber es gibt vieles, wo er uns auffordert, brich auf, komm die Selbstmitleidpartys vorbei. Das Jammern ist vorbei. Setze einen Schritt, ruf wen an, geh in die Live-Group, geh in den Gottesdienst, mach Lobpreis an, mach diesen Arzttermin aus, steck nicht länger den Kopf in den Sand. Geh einen Schritt weiter. Wir waren ja bei der Bold-Konferenz im Mai. Viele von uns Frauen waren dort und wir hatten einen Moment. Letzte Abend, Gianni hat die Bude niedergepredigt. Es tut mir leid, ihr Männer habt echt was verpasst. Und ja, wir Frauen hatten ein Schwert dort. Ein großes Schwert, symbolisch. Und es stand dafür, dass wir sind bereit, wozu Gott auch immer uns beruft, wir sind bereit zu kämpfen. Und damit meinen wir nicht kämpfen, in den Krieg ziehen, wirklich physisch, sondern metaphorisch. Nicht einfach Dinge hinzunehmen, sich nicht zufrieden zu geben mit Dingen, im Gebet dran zu sein. Und wisst ihr, es ist manchmal leicht, an so einem Abend so ein Schwert in die Hand zu nehmen, aber es ist das andere, am nächsten Tag einen Schritt Bewegung zu haben. Und zu sagen, ich beende jetzt meinen Jammern oder meine Selbstmitleidparty oder ich beende, dass ich immer denke, ich bin das Opfer und ich bin so arm und ich setze was in Bewegung. Ich bin gescheitert, aber ich probiere es wieder. Ich habe aufgehört, dafür zu beten, aber ich bete wieder. Und das sagt Gott hier und ich finde das sehr inspirierend. Brich auf. Das Team kann schon dazukommen. Und viele von uns wissen, wie die Geschichte ausgeht, oder? Gott greift ein. Das Schilfmeer teilt sich. Und ich habe diese Woche mir vorgestellt, wie diese ganzen Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, Tiere da so durchmarschiert sind. Also da waren sicher manche komplett übermotiviert. So, goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. Und dann waren andere vielleicht so, ich sterbe gleich, hoffentlich sterbe ich nicht gleich, hoffentlich bricht das Meer nicht gleich ein. Hilfe, Mose, können wir wieder zurückgehen? Und dann waren die anderen wieder, goodbye yesterday. Und da war sicher so eine Gruppe, die an unterschiedlichen Menschen, die da so durch sind, und sie landen auf der anderen Seite. Sie werden gerettet. Wieder. Sie erreichen die nächste Schicht an Freiheit. Die Ägypter sterben. Ich finde das ein ziemlich grausliches Bild, das dort zu lesen ist. Sie sehen nämlich die Leichen der Ägypter. Es ist genau so, wie Gott gesagt hat. Setzt euch in Bewegung. O Mose, halte den Stab und mach dieses und jenes. Und sie sind angekommen. Und dann lesen wir, was finde ich sehr Besonderes. Das Volk war voller Ehrfurcht. Und ihre Angst hat sich verwandelt. Ihre Angst hat sich verwandelt. Ihre Angst war nicht mehr vor den Umständen oder der Krise oder diesem unüberwindbaren. Sie hatten Ehrfurcht. Was bedeutet Ehrfurcht? Wenn man weiß, wie groß Gott ist, wie gut er ist, wie schön er ist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wenn man voller Staunen und Erkenntnis ist von ihm. Und das waren sie in dem Moment. Voller Ehrfurcht. Und dann ist noch was passiert. Wir lesen zwei Kapitel nur von Lobpreis. Zwei Kapitel wird Gott gelobt und gefeiert. Wir lesen darüber, dass Miriam, die Schwester Mose, den Siegestanz angeführt hat. Und wenn du dir mal gedacht hast, boah, warum müssen wir in der Church immer mit diesen Happy Songs beginnen und ich weiß nicht, wo meine Freude ist, aber nicht tief in meinem Herzen. Und goodbye yesterday, das war aber viel Text heute, ich weiß auch nicht genau. Das ist genau der Grund, warum wir das machen. Es ist genau der Grund, weil wir wissen, wer Gott ist, weil wir wissen, dass er einen Weg hindurch hat, weil wir wissen, dass wenn wir auch gerade anstehen und wenn es gerade nicht leicht ist, wenn es sich vielleicht gerade wie ein Tal anfühlt, haben wir trotzdem einen Grund, Gott zu feiern. Das ist der Grund, warum wir Lobpreis auf diese Art und Weise machen. Das ist nicht, weil es modern ist. Wir finden das im 2. Mose, 2 Kapitel lang. Feiern, da geht's auf. Und ich mag das neue Lied, Goodbye Yesterday. Ich könnte mir so gut vorstellen, dass die das gesungen haben, das passt so gut. Goodbye Yesterday, I'm living in a new way. Ich lebe auf eine neue Art und Weise. Ich bin nicht tot. Das Kreuz vor mir und das Alte hinter mir. Es gibt keinen Weg zurück. There's no turning back. There's no turning back. Das passt zu dieser Situation und es passt so oft auch zu unserer Situation, wenn wir uns entscheiden, Perspektive einzunehmen. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Wir kommen in eine Zeit, wo viele Worte jetzt gesprochen wurden. Aber es braucht jetzt eines, dass der Heilige Geist dich heute vielleicht ein bisschen überführen darf, dir was zeigen darf. Wo ist vielleicht das, wo du gerade anstehst oder vielleicht mal angestanden bist und noch nicht überwunden hast? Was ist es, was Gott zu dir gesprochen hat heute? Was ist es, was du jetzt noch auf dich wirken lassen möchtest? Jesus, wir ergreifen die Wahrheit, dass du der Gott des Unmöglichen bist. Du bist ein Gott, der Wege schafft, die wir uns nie vorstellen könnten. Du bist in Kontrolle. Deine Gegenwart ist mit uns und in uns. Und wir sind bereit, wo auch immer wir gerade stehen, Veränderung geschehen zu lassen in uns. Wir wollen nichts ungenützt lassen, dass du etwas bewegen kannst in uns. Zu manchen von euch sagt Jesus heute, es gibt einen Weg hindurch. Bleib nicht stecken. Setz dich in Bewegung mit mir. Ich gehe mit dir. Geh hindurch. Schritt für Schritt. Zu manchen sagt Gott heute, schau auf mich. Schau auf mich. Zu manchen sagt Gott heute, es ist ein neues Level an Freiheit für dich. Nicht abhängig zu sein von alten Dingen, nicht abhängig sein von alten Mustern, nicht abhängig sein von wie du aufgewachsen bist, nicht abhängig zu sein von alten Bewältigungsstrategien, die nicht mehr funktionieren. Gott sagt zu manchen heute und hier, es gibt ein neues Level an Freiheit. Er möchte sozusagen Ägypten noch mehr aus deinen Kopf und Seele und Geist hinausbringen. Und zu manchen sagt Gott heute aber auch, ich habe Errettung für dich. Was bedeutet das? Das bedeutet, sein Leben Jesus zuzuwenden. Es bedeutet zu sagen, Jesus, du bist nicht nur ein Weg, du bist der Weg. Ich möchte dem folgen. Für manche ist das heute eine Einladung, Gott noch tiefer zu vertrauen. Mitten in deinen schwierigen Situationen. Und für manches ist die Einladung, noch bewusster mit Wörtern umzugehen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen. Wir werden gemeinsam Gott suchen, ihn willkommen heißen. Und was auch immer Gott für dich gehighlightet hat, nimm das jetzt mit. Gott möchte noch weiter wirken, er möchte noch weiter die Dinge zeigen und wir werden jetzt diese Zeit einfach noch dafür nutzen.